Also, Männerfrühstück ist aus, ist ein Ausbildungscamp, okay? Manchmal fühlst du dich vielleicht nicht so, dann denkst du so, ich hau mir den Bauch voll und dann setze ich mich schön in die Reihe und dann... Und das, was dir aber hilft, glaube ich, und das sage ich euch echt von Herzen, Brüder, wenn ihr eure Bibel mitbringt, wenn ihr euch euer Notizbuch mitbringt, wenn ihr das Männerfrühstück als das nimmt, was es ist, ein Ausbildungscamp, okay? Ich glaube, dass es wichtig ist, weil ihr seid im Krieg. Wir sind im Krieg. Wir müssen uns wappnen. Und das können wir nicht mal eben so, irgendwie, indem man sich wie im Kino irgendwie so ein bisschen so... Ja, dafür muss man sich wappnen. Und unser Kampf ist ein geistlicher Kampf und das macht es uns als Männer oft schwierig. Weil wenn es darum geht, irgendwie so ein bisschen zuzulangen, ne, dann das würde uns schon Bock machen, ne, wenn wir hier jetzt so ein bisschen die Hanteln schwingen würden. So, ne, wäre für den einen oder anderen ein bisschen vorteilhafter, als hier zu sitzen. So, ne. Aber das hilft vielleicht für... Na, denk drüber nach. Ne? Vielleicht ist es, das ist eine gute Sache, sein Schwert mitzuhaben. So, ne? Sein Schwert bei sich zu tragen. Und natürlich bringt es nichts, einfach nur die Bibel rumzuschleppen. Das ist völlig hirnlos. Wir müssen letztendlich die Bibel hier mit uns rumschleppen, das Wort Gottes. Aber es hilft oft auch, ne, als Erinnerung. Und die Juden haben das immer gehabt. Ne? Die haben hier sich... Na, manchmal siehst du das bei den orthodoxen Juden noch heute, ne, dass die irgendwie so ein Horn hier haben. So, ne? Bindest die auf deine Stirn. Na? Manchmal hilft das einfach, sein Wort einfach mitzuschleppen. Das ist ein Erinnerungszeichen für dich. Und du musst ja nicht so eine fette Bibel rumschleppen, wie ich das hier mache, sondern es gibt ja auch so kleinere. Ja, das Handy ist so eine Sache, Uli. Du hast recht. Es ist gut, eine Bibel-App auf dem Handy zu haben. Das ist eine gute Sache. Aber ich glaube, dass es verführerisch ist auch so. Ne? Weil mit dem Handy schleppst du auch alles mögliche andere mit dir rum. So, ne? Und seine Bibel als gedrucktes Buch bei Hand zu haben, ist eine gute Sache. Ne? Und auch, wie gesagt, wenn du hierher kommst, einen Stift dabei zu haben, um dir was aufzuschreiben. Weißt du, wir sind so vergesslich. Ich bin so vergesslich. Ne? Ich muss mir Dinge auch aufschreiben, wo ich merke, Gott hat zu mir gesprochen. Dann muss ich mir das aufschreiben. Ja, manchmal, auch wenn ich mit Leuten rede, ne, und ich höre irgendetwas und das bewegt mich, da denke ich, Mann, da will ich für beten. So, ne? Aber wie schnell habe ich das vergessen, wisst ihr? Oder? Und Gott hat uns die Gnadengabe gegeben, dass wir in einem Land aufgewachsen sind, wo wir keine Analphabeten sind. Ja. Und wenn du ein Analphabet bist, dann bete darum, dass du lesen und schreiben lernen kannst. Und Gott wird dir eine Tür öffnen. In diesem Land gibt es vielfältige Möglichkeiten dazu. Es ist keine Schande, Analphabet zu sein. Es sind viele Menschen auf dieser Erde. Aber Gott hat uns die Gnade gegeben, dass wir dass wir Worte auch aufschreiben können und dass wir sie lesen können. Und das ist ein unheimlich wichtiger, großer Schatz. Deswegen ist es wichtig und gut, seine Kinder in die Schule zu schicken, seine Kinder lesen und schreiben, zu lehren oder lernen zu lassen, sie darin zu ermutigen und zu unterstützen. Weil sonst können wir die Worte Gottes nicht lernen. Ja? Und wir sollen, na, ich weiß nicht, wie lange du schon mit Jesus gehst, es gibt dieses Wort im Hebräerbrief, dieses ermahnende Wort im Hebräerbrief, Kapitel 5. Wo ist es jetzt da? Da sagt er in Vers 12, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Worte Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Das ist ein ermahnendes Wort an Männer, die sich nicht entwickelt haben, die Kleinkinder geblieben sind im Glauben, die schon lange im Glauben gehen, aber immer noch nach Mamas Milch schreien, ja? Auf dem Schoß sitzen wollen. Stattdessen sollten sie herangewachsen sein und andere lehren. Und wir werden heute zwei Männer sehen. Einen, der am Anfang steht und einen, der schon gewachsen ist. Und es ist keine Schande, am Anfang zu stehen. Es ist auch, Brüder, versteht mich richtig, auch dieses ermahnende Wort ist nicht zur Verdammung und zur Verurteilung, sondern es ist dazu da, uns vor Augen zu führen, Mann, es gibt einen Plan Gottes für mein Leben. Gott hat was vor mit mir. Was hat er vor mit mir? Er will aus mir einen Mann Gottes machen, der andere lehrt, der anderen vorangeht, der andere ermutigt. Und wir werden sehen, und darum geht es uns Männer ja, dieses wichtige Gebot von Paulus, was der Heilige Geist uns durch Paulus gegeben hat, dieses wichtige Wort in 1. Timotheus 2, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Das ist Gottes Gebot an uns. Du sagst, ich will aber lieber einen Baum hacken. Und Gott sagt, ja, Baum hacken ist okay, alles zu seiner Zeit, aber ich will vor allem, dass du betest. Ich will aber lieber irgendwie was erleben. Gott sagt, du erlebst eine Menge, wenn du ein Beter wirst. Du wirst eine Menge erleben, Abenteuer erleben, wenn du ein Beter wirst. Also auch im Gebet nicht ein Anfänger zu bleiben, sondern zu wachsen im Gebet. Und lass uns das mal angucken, und zwar in 1. Könige 6, und lass uns kurz beten dafür. Nee, 2. Könige 6, entschuldigt. 2. Könige 6. Und lass uns, bevor wir einsteigen, beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du ein mächtiger Kriegsherr warst. Auch wenn wir dich als den sanftmütigen und demütigen Jesus sehen, der das Lamm Gottes, was geschlachtet wurde am Kreuz von Golgatha, so bist du gleichzeitig der Löwe aus dem Stamme Juda, der überwunden hat. Und du hast auf eine Weise überwunden, wie wir das schwer verstehen als Männer in dieser Welt. Du hast geistlich den Sieg errungen. Du hast gegen alle Versuchung des Widersachers gesiegt, Jesus. Du bist der Sieger. Du bist der Kriegsheld. Du hast den mächtigsten Fürsten dieser Welt in die Flucht geschlagen. Und du tust es für uns. Du hast es für uns getan. Du gehst uns voran, Herr. Du bist der Lebendige, der auferstanden ist, der den Tod überwunden hat. Herr, und du willst uns hineinnehmen in diesen Krieg, Jesus. Und wir danken dir dafür, dass du so mächtig bist, dass du so stark bist. Wir lieben dich und wir wollen wachsen, wir wollen so werden wie unser Papa. Wir wollen von dir lernen und bitte dich, dass du uns als Brüder hier zusammen jetzt segnest durch dein Wort und uns wachsen lässt, mich wachsen lässt, Herr. Ich brauche das, Herr. Danke dafür, dass du hier bist durch deinen Geist und uns lehren willst. Und wir wollen wachsen, Herr. Wir wollen nicht kleine Babys bleiben, Herr. Hilf du uns. Amen. 2. Könige 6, und wir lesen einfach mal so die ganze Geschichte, einfach weil vielleicht viele von euch die Geschichte gar nicht kennen oder noch nie gelesen haben. 2. Könige 6, es geht um den Propheten Elisa, den Nachfolger von dem Propheten Elia. Und es geht um die Zeit in Israel, er lebte im Nordreich Israel, wo das Königreich Israel geteilt war, und da gab es ein Nachbarvolk, die Aramäer, heute bekannt unter den Namen Syrer. Ja? Und die hatten eine Hauptstadt, das war Damaskus. Und die hatten immer heftig Streit mit Israel, ne? Immer ordentlich Zoff. Nichts Neues unter der Sonne. Genau, Matthias. Nichts Neues. So, dann steigen wir hier ein in Vers 8. Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Und er beriet sich mit seinen Knechten und sagte, an dem und dem Ort soll mein Lager sein. Also eine Geheimbesprechung, ne? Geheimer Kriegsrat mit seinen Hauptleuten. Und da haben sie abgesprochen, wo werden wir? Kapitel 6, Vers 8. 2. Könige 6, Vers 8. Wo werden wir unser Lager aufschlagen? Von welcher Seite werden wir angreifen? Wo wird unsere... Na, das soll ein Geheimnis sein. Ja, geheime Sache hier. Da sandte der Mann Gottes zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich davor, an diesem Ort vorbeizuziehen, denn dort kommen die Aramäer herab. Elisa war krasser drauf als die CIA, als der Mossad. Der hat das Geheimnis rausgekriegt. Und hat es seinem König gesteckt. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den der Mann Gottes ihm gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte und war dort auf der Hut. Das geschah nicht nur einmal und nicht nur zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram über diese Sache beunruhigt und er rief seine Knechte und sagte zu ihnen, könnt ihr mir mitteilen, wer von den unseren zum König von Israel hält? Hier muss es einen Maulwurf geben. Das kann nicht wahr sein, ja, was hier abgeht. Da sagte einer von seinen Knechten, nein, mein Herr und König, aber es gibt einen Propheten in Israel, den Elisa. Der teilt dem König von Israel die Worte mit, die du in deinem Schlafzimmer redest. Mann, was für eine Gabe. Das ist das, was Gott uns sagt, was der Heilige Geist auf uns kommen lässt. Das Wort der Erkenntnis, die Weissagung oder die Gabe der Prophetie. Es ist nicht ein einzelner Mann hier, der diese Gabe hat, sondern Gott hat seinen Geist ausgegossen über uns alle. Und Gott will uns damit befähigen. Und wenn du empfindest, ich habe keine Ahnung, ich bin so bescheuert wie die Knechte von dem König von Aram, ich bin so bescheuert wie der König von Aram selbst, dann bete darum. Gott gibt gerne seine guten Gaben. Paulus hat uns ermutigt dazu, diese Gaben zu erstreben. Was heißt das? Darum zu bitten, danach zu suchen, dass Gott uns diese Gaben gibt. Warum brauchen wir diese Gaben? Paulus sagt, stell dir vor, er gibt uns ein praktisches Beispiel, das kannst du alles nachlesen in 1. Korinther 14. Er gibt uns ein Beispiel und sagt, Mann, wir haben Gottesdienst, okay? Und da kommt irgendein Ungläubiger rein. Du hast einen Freund mitgebracht, weißt du? Du hast einen Freund mitgebracht oder einen Kollegen oder du hast einen Nachbarn mitgebracht oder so, ne? Oder einen Typ, den du vom Flüchtlingsheim aufgegabelt hast. Du bringst ihn hier in den Gottesdienst mit und dann geschieht es kann auf so unterschiedliche Weise geschehen, im Lobpreis, weißt du, dass hier vorne der Lobpreisleiter, geführt durch den Heiligen Geist, einen Eindruck schildert oder irgendwie vielleicht ein Gebet formuliert, wo derjenige sitzt und denkt, hey, das kann doch nicht wahr sein. Der spricht über mich, über das Geheimste, was in meinem Herzen passiert. Der Prediger vorne, der spricht über mich. Der spricht mich an. Woher kennt der mich? Oder in der Begegnung, nachher im Café, man kommt ins Gespräch und plötzlich in dem Gespräch sagt einer der Geschwister demjenigen Sachen, wie gesagt, ne? Und der denkt, woher kennt der mich? Und er wird auf die Knie fallen, sagt Paulus, und wird sagen, Gott ist wirklich unter euch. Gott ist wirklich unter euch. Lass uns nach dieser Gabe ausstrecken, im Gebet. Und lass uns darum bitten, dass Gott uns mit Gaben erfüllt, mit seinen Gaben. Wozu? Damit er verherrlicht wird. Nicht damit wir irgendwie als die Tollen dastehen, sondern dass Jesus verherrlicht wird und dass Menschen zum Glauben kommen. Aber auch noch mehr, Geschwister, es geht auch um die Auferbauung des Leibes. Wisst ihr, wir kommen hier manchmal in die Gemeinde rein und haben so unsere Geheimnisse, die wir in unserem Schlafzimmer.
treiben. Und Gott weiß darum. Und das ist gut, wenn hier ein Bruder mir ins Gesicht hat: Junge, komm raus aus dem Scheiß, in dem du drin steckst. Das ist gut. Das ist gut für uns, das ist gut für den Leib. Wisst ihr, wir sind doch Teil des Leibes. Und der Leib soll auferbaut werden. Und wenn du hinkst, wenn du ein Glied bist, was hinkt, was irgendwie seinen Scheiß in seinem geheimen Kämmerlein treibt, und dann hierher kommst und dann na, die fromme Fassade aufsetzt, der ganze Leib wird runtergerissen. Wir lesen das in der Geschichte von Josua und dem Volk Israel, als sie nach Israel gekommen sind, die Kriege geführt haben. Jericho haben sie platt gemacht und dann wollten sie Ai platt machen. Und dann wurden sie platt gemacht. Warum? Weil einer dieser Typen sein geheimes Ding getrieben hat. Der hat von der Beute genommen für sich selbst aus Jericho. Und er hat es schön heimlich in seinem Zelt versteckt. Und Gott hat es aber gesehen und hat das ganze Volk hat darunter gelitten. Ob du dein Leben klar mit Jesus führst, das hat eine Auswirkung auf den ganzen Leib. Und deswegen ist es auferbauend, wenn dann ein Bruder auf dich zukommt und sagt: Hey Junge, ist nicht alles in Ordnung in deinem Leben, oder? Ich habe vom Herrn den Eindruck, dass das nicht in Ordnung ist. Und ich muss noch nicht mal sagen, vom Herrn habe ich den Eindruck. Manchmal reicht es, ne? Gott spricht durch mich auf eine Weise oder durch dich in mein Leben, wo ich denke, Mann, scheiße, warum weiß der das? Ja. Und das ist gut, wisst ihr warum? Weil wir dadurch wieder ins Licht kommen, weil wir dadurch ins Licht gezogen werden und der Leib auferbaut, dein Leben wird gereinigt wieder. Du kommst wieder ins Licht und wirst gereinigt von dem ganzen Scheiß, weil der ganze Scheiß klebt an dir. Und er zieht dich runter, er zieht dich mehr und mehr ins Verderben rein. Und eben nicht nur dich, sondern auch die Deinen, deine Familie, die ganze Gemeinde wird mit hineingezogen. Also lass uns ausstrecken nach dieser Gabe. Lass uns öffnen auch dafür, uns zurechtweisen zu lassen vom Herrn, uns was sagen zu lassen. Wisst ihr, der König von Aram dachte, ich bin hier ein mächtiger König und ich hab's drauf und ich krieg's hin. Und dieser eine Knecht, er hatte davon gehört, er wusste davon und sagt, da gibt es ein Problem. Das ist schlimmer als der Mossad, schlimmer als die CIA. Schlimmer als die, wie heißen die Russen, KGB. BND, naja, BND. Da sagte er, geht hin und seht, wo er ist. Ich werde hinsenden und ihn holen. Und ihn fertig machen. Also der König sagt, ne, den Elisa, den mache ich fertig. Und es wurde ihm berichtet, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringt ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Er geht so raus, ne, wie jeden Morgen, will Wasser holen, ne? Dumm, die dumm, die dumm. Die Amis haben uns umzingelt. Sie kommen von allen Seiten. Die Russen sind da. Und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Und Elisa sagt, sende schnell einen Boten zum König von Israel, dass sie die ganze Mannschaft zusammenziehen sollen. Ja, damit wir hier nicht umkommen. Er aber sagte, fürchte dich nicht. Das ist so ein wichtiger Satz in unserer Zeit heute, oder? Fürchte dich nicht. In dieser unruhigen Zeit. In der Zeit der Kriege und Kriegsgerüchte. In der Zeit von Seuchen und Krankheiten. In der Zeit von Flüchtlingsflutwellen. Bin irgendwie noch nicht überflutet worden, muss ich ehrlich sagen. Fürchte dich nicht. Auch wenn die Medien alle Angst machen, ne? Auch wenn
was weiß ich, die ganzen Gespräche mit irgendwelchen Leuten, ne, auf der Straße, auf der Arbeit, mit irgendwelchen Nachbarn oder so, ständig redet man sich in Rage und in Angst. Und aus der Angst entwickelt sich Hass, entwickelt sich Aggression. Wir wollen irgendwie versuchen, diese Angst selbst zu vertreiben, indem wir auf den Tisch hauen oder indem wir irgendwas machen. Und Elisa sagt, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Das, was wir gesungen haben. Das, was Paulus uns ans Herz legt. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Aber Brüder, diese Gewissheit in sich zu haben, das ist ein reifer Mann Gottes. Das will Gott aus dir machen, dass du durch diese Welt gehst. Egal, was dir begegnet, du diese tiefe Gewissheit in deinem Herzen hast. Gott ist für mich. Was können die Leute mir schon tun? Was kann denn all das, was so abgeht, ne? Was weiß ich, die ganzen Manager und Banken, wie sie alles an sich reißen und am Ende alles in den Abgrund reißen, das ganze System geht kaputt. Was soll mir das schon? Gott für mich ist? Wer kann dann gegen mich sein? Was kann mir schon ein Heer rundum um mein Haus? Sie haben mich umzingelt. Warum soll ich Angst haben? Gott ist für mich. Wer kann dann gegen mich sein? Und er sagt es hier seinem Knecht, der Angst hat, der das nicht sieht, der diese Gewissheit nicht in seinem Herzen hat. Er ist ein Baby im Glauben. Er ist noch nicht gewachsen. Er hat Angst, aber Elisa hat keine Angst. Und dann sagt er, oder dann steht hier in Vers 17, und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Ich glaube, dass Elisa ein Beter, ein Mann Gottes im Gebet war. Und im Gebet hat Gott ihm die Augen für diese Gewissheit oder für diese Macht gegeben. Er hat gesehen, er wusste davon, dass Gott ein mächtiges Heer an Engeln hat, die um ihn herum sind. Ein viel größeres Heer, als jemals Menschen irgendwie aufstellen können. Aber der Diener hat es nicht gesehen. Der hat nicht diese geistlichen Augen gehabt. Und das Tolle ist doch hier, Elisa, der Mann Gottes, betet für diesen beschränkten, geistlich Behinderten, diesen geistlich blinden Bruder. Und Gott handelt auf das Gebet Elisas hin an diesen Mann, der ein Baby geblieben ist im Glauben. Er handelt an ihm und öffnet ihm die Augen. Guck mal, das ist der Dienst von reifen Brüdern in der Gemeinde. Dass wir für unsere jungen Brüder beten und für die, die Kleinkinder geblieben sind, dass wir sie ermutigen, dass wir ihnen die Wahrheit Gottes weitergeben. Fürchte dich nicht, Gott ist mit uns. Er ist für uns. Wenn er für uns ist, dann kann uns hier nichts schaden. Lass dich nicht in Angst bringen. So viele Brüder, die hier in Angst sind, die in Aufruhr sind, die in Unruhe sind. Wir sind als dazu berufen, reife Männer Gottes zu werden, die Angst vertreiben, die daran mitarbeiten. Wisst ihr, Jesus ist immer wieder gekommen zu den Jüngern und hat gesagt, fürchtet euch nicht in bestimmten Situationen. Wie oft ist er gekommen? Er hat gesagt, fürchtet euch nicht. Und Jesus ruft uns, ihm nachzufolgen, unsere Brüder zu ermutigen und zu sagen, fürchtet euch nicht, denn Gott ist stärker. Aber nicht nur das, Geschwister, Brüder, das ist manchmal zu wenig. Manchmal ist das Wort einfach nur
nur das Wort gesprochen ist zu wenig. Nein, Gott will noch mehr tun. Gott will tatsächlich ein Zeichen, ein Wunder tun an unserem Bruder. Und wir beten für ihn, dass sich seine geistlichen Augen öffnen. Und dann passiert es plötzlich. Und er sieht das. Und ihm wird klar, dass es, ja, es ist nicht nur ein Wort, sondern es wird Realität. Es wird deutlich. Und das ist das, was Paulus gemacht hat. Wir haben das jetzt mittwochs gelesen, im Epheserbrief. Da schreibt er zweimal ein Gebet. Und wir haben jetzt letztens das zweite Gebet in Kapitel 3 gelesen, wo Paulus dafür betet, dass, ich muss es aufschlagen, ich kriege es nicht auswendig zusammen, Epheser 3. Oder nein, Epheser 1 ist schon das erste Gebet, Vers 18. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wie groß ist die Kraft, die in uns wirkt? Mann, mir müssen die Augen aufgehen. Das ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die stärkste Macht in dieser Welt überwunden hat. Diese Kraft wirkt in mir. Mann, das merke ich oft nicht, das sehe ich oft nicht. Und Paulus betet dafür, dass mir die Augen aufgehen, dass dir die Augen aufgehen. Unser reifer Bruder, der uns vorausgegangen ist, er tut diesen Dienst des Gebetes an uns. Aber wir sollen auch Männer werden, die diesen Dienst tun. Und dafür muss ich erstmal wachsen, oder? Da muss ich erstmal hinwachsen. Ich muss erstmal anfangen, selber zu beten dafür, dass Gott mir die Augen öffnet für diese Dinge. Ich muss erstmal merken, wie wichtig das ist, Einblick in die geistliche Welt zu haben, in die geistlichen Realitäten. Dass ich nicht nur bei dem bleibe, was vor Augen ist, sondern dass ich tiefer schauen kann, weitersehen kann. Ich brauche mehr geistliche Kraft in dieser Welt, oder? Du doch auch. In dieser Welt der Anfechtungen, wo du ständig angemacht wirst, wo du herausgefordert wirst und wo du mit Menschen zu tun hast, die fertig gemacht werden vom Satan, die gebunden sind, die gefesselt sind. Und wir sind dazu berufen, mit Jesus in den Dienst zu treten. Und Jesus' Dienst war, die Gefangenen frei zu machen, die Blinden sehen zu machen. Das ist sein Dienst, das ist auch heute noch. Danach streckt er sich aus. Er geht und will Menschen freimachen aus den Fesseln des Satans. Er will sie aus der Finsternis in sein wunderbares Licht hineinholen. Er will geistliche Blinde sehend machen. Und er hat sich aber entschieden, uns dabei mitzunehmen, uns dafür zu gebrauchen. Du hast einen wichtigen Part in diesem Dienst von Jesus. Jesus will dich mitnehmen und dich gebrauchen dazu, geistlich Blinde sehen zu machen. Und was ist ein wesentlicher Teil dieses Dienstes? Es ist einerseits Verkündigung des Wortes. Ja, diese Gewissheit zu teilen, die Überzeugung, die du hast, die Gewissheit, die du hast. Es ist auch das Wort weiterzugeben. Ja, die Wahrheit des Wortes Gottes gegen die Lüge dieser Welt. Aber es ist auch ein Dienst des Gebetes. Ein Dienst des Gebetes für Menschen, Fürbitte und direkt auch für ganz spezielle Personen zu beten, dass ihre geistlichen Augen geöffnet werden. Und gleichzeitig sehen wir Elisa hier noch weiter als mächtigen Krieger im Gebet, Vers 18. Und sie kamen zu ihm herab. Also sie sind nicht, haben sich nicht eingeschlossen, haben die Bude verrammelt. So, ne? Und haben gesagt, hoffentlich tut Gott jetzt irgendwas und macht die fertig irgendwie so. Nee. Nein, geführt durch den Heiligen Geist hat Elisa gesagt, hey, guck mal. Herr, öffne ihm die Augen, dass er das sieht. Und er hat gesehen. Und dann sind sie zusammen runtergegangen zu denen. Sie sind hingegangen. Sie haben sich nicht abschrecken lassen, sondern sie sind hingegangen. Wisst ihr, das ist es, wie wir der geistlichen Macht in dieser Welt begegnen sollen. Auch einer geistlichen Macht wie dem Islam.
sollen wir so begegnen. Nicht unsere Tür verrammeln und denken, oh, wie kommen sie nicht rein, sondern zu sehen, Gott hat uns so eine große Macht gegeben. Er steht hinter uns. Niemand kann uns was schaden. Wir gehen hin. Wir nehmen die Initiative in die Hand. Wir kämpfen mit den Waffen Gottes. Und was macht er hier? Sie kamen zu ihm herab und Elisa betete zu dem Herrn und sagte, schlag doch diese Kriegsschar mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort des Elisa. Und Elisa sagte zu ihnen, dies ist nicht der Weg und dies nicht die Stadt, folgt mir. Ich will euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sagte der Elisa, Herr, öffne die Augen dieser Männer, dass sie sehen. Da öffnete der Herr die Augen und sie sahen. In ihrer Verblendung, dass sie stark sind und dass sie Sieger sind, hat Gott tatsächlich ein Zeichen getan, darin, dass er das Gebet seines Knechtes erhört hat und diese starken Männer zu Schwachen gemacht hat. Dass sie an der Nase herumgeführt wurden. In die Stadt Gottes, in die Stadt Israels hinein, mitten rein in die Stadt des Feindes, wo sie sich nicht mehr wehren konnten, wo sie wehrlos und hilflos waren. Und dann hat er gesagt, jetzt sollen sie mal die Augen aufmachen. Und das ist die Demütigung. Wisst ihr, wir müssen darum beten, dass Männer, die nach außen hin stark sind und die von einer geistlichen Macht sprechen, und na, dass sie gedemütigt werden, dass ihre Herzen zerbrochen werden, dass sie merken, dass sie keine Kraft haben, keine Macht gegenüber dem Herrn des Himmels und der Erde, dass sie hilflos ausgeliefert sind. An den Punkt müssen Menschen kommen erst, damit sie aufgeben. Erst als der verlorene Sohn bei den Schweinen saß, ist er in sich gegangen und hat gedacht, Mann, ich kehre lieber um zu dem guten Gott, der gütig ist und gnädig und barmherzig ist. Und siehe, sie waren mitten in Samaria. Und der König von Israel sagte zu Elisa, als er sie sah, Soll ich losschlagen, mein Vater? Er aber sagte, du sollst nicht schlagen. Würdest du etwa die erschlagen, die du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen genommen hast? Da gab es schon die Genfer Kriegskonvention, ne? Gab es damals schon, ne? Mit Kriegsgefangenen ist man ordentlich umgegangen, sagt Elisa hier. Ja, also, lass das mal. Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und dann zu ihrem Herrn ziehen. Und er richtete ein großes Festmahl für sie aus und sie aßen und tranken, dann entließ er sie und sie zogen zu ihrem Herrn und die Streifscharen Arams kamen fortan nicht mehr in das Land Israel. Das ist eine interessante Geschichte aus dem Alten Testament, oder? Ich möchte so ein Gebetsstreiter werden wie Elisa. Und über seinen Vorgänger, sein großes Vorbild, sein Lehrer Elia wird im Neuen Testament gesagt, Jakobus 5. Elia 5, Vers 17. Jakobus 5, Vers 17. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Das war nicht jemand anders. Das war ein Mann wie du. In irgendeinem Ort, ja, an irgendeinem Ort, in irgendeiner Stadt geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen. Vielleicht ist er gut gewesen in der Schule, vielleicht schlecht, keine Ahnung. Irgendwann ist Gott in sein Leben gekommen, hat ihn gerufen. Dann ist er gewachsen im Glauben. Ist so einem Mann Gottes geworden. So wie du. So wie ich.
Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde, 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Das sehen wir auch bei Elisa. Er betet in der völligen Gewissheit, in der Leitung und Führung Gottes zu sein und sein Gebet wird erhört. Was für ein Abenteuer, oder, Bruder? Mann, sowas zu erleben, das wäre doch geil, oder? Und das kannst du erleben. Wenn du dich in diesen Krieg hineinbegibst, werden wir diese Dinge, wir erleben diese Dinge. Wir erleben diese Dinge. Also lass uns beten füreinander. Lass uns beten zu Gott, dass er uns wachsen lässt. Dass er uns reifen lässt. Dass wir Männer Gottes werden, die nicht irgendwie andere mit runterreißen, sondern die mit aufbauen, ja, die so weit wachsen, dass sie solch ein Segen sein können für jüngere Geschwister in der Fürbitte. Ja, lass uns das machen. Oder? Okay, lass uns zusammen in großer Runde beten jetzt.
ermutigen. Es ist lange, lange, lange Zeit her, da war ich noch jung und hübsch. Da war ich auch öfters mal in der Disco. Es sind so zwei Sachen, die ich so gravierend erlebe. Mehrere gerade Sachen eigentlich, aber das kommt mir jetzt immer mehr so zum Vorschein. Also wie gesagt, ich war in der Disco mit Freunden, schöne Mucke, schön abgetanzt. Und auf einmal war so ein ekelhaftes, lautes, dreckiges Stück. Ich glaube sogar Highway to Hell. Da habe ich meinem Freund gesagt, ich muss mal vor die Tür, ich muss raus, halt das hier im Moment nicht aus. Und dann war um ein Auto eine riesen Menschenmenge. Und dann hatte einer auf einmal am Auto drauf eingeschlagen. Das Gesicht schon voll blutig. Und keiner zwischengegangen. Und er wollte nur seinen Arm rausholen. Ich glaube, es wäre schon ein tödlicher Schlag gewesen. Und da kam nur von mir, überleg jetzt ganz genau, was du machst. Ganz ruhigen Ton. Nimmt die Hand runter, geht von ihm weg, guckt mich an. Und sagt, der will doch, dass ich ihn schlage, der will es doch. Er geht weg, dann rief der andere weiter, schlag mich weiter, dann haben die Freunde weggenommen und ins Auto gesteckt. Das war einmal eine Situation. Und eine andere Sache, also will er Jesus echt Ehre geben, auch so ähnlich, kommen in Kiosk auch mit Freunden rein, da war dann so einer mit der Wirtin da am Rumpöbeln. Und ein anderer meinte, Mensch, lass doch die Wirtin in Ruhe. Und dann meinte der andere zu denen, komm, lass uns rausgehen. Na, ich mein Essen bestellt, dachte, na, guck mal raus. Auf einmal sehe ich, wie einer den anderen festhält, also der die Wirtin da in Schutz genommen hat. Und einer schlug drauf rein. Dann bin ich rausgegangen, habe den angetickt, der ihn schlagen wollte. Der den anderen geschlagen hat. Und frei, sag mal, was machst du denn da? Dann dreht er sich um, will mich schlagen und wie eine unsichtbare Mauer hat er mich nicht getroffen. Dann habe ich den leichte Ohrfeige gegeben, habe den anderen weggegeben, war voll zerbrochen. Und Gott ist groß. Also kann euch nur ermutigen, also mit Jesus zu gehen und ich will ihn nur verherrlichen. Also es ist wahr.
Ja, ich musste gerade, als Uli die erste Geschichte erzählt hat, an den Typen denken, durch den ich zum Glauben gekommen bin. Da war ich gerade in der Ausbildung und das war ein Typ, der war auch so Disco-Gänger und der hat einfach so just for fun, hat er sich Leute geschnappt und hat die verprügelt. Und er ist irgendwann mal, das hat er mir erzählt, ist er auf jemanden gestoßen, den wollte er verprügeln, aber er konnte nicht. Er hat gemerkt, irgendwas hält mich ab, ich kann nicht zuschlagen. Und hinterher hat sich herausgestellt, dass der Christ war. Und dadurch hat der sich damals bekehrt. Das war die eine Geschichte, da muss ich gerade dran denken. Noch eine andere Geschichte, die die ganze Zeit so durch den Kopf geht. Ich habe am Mittwoch oder Donnerstag habe ich auf der B65 im Stau gestanden. Totaler Stillstand, es ging nichts mehr. Teilweise sind schon Leute ausgestiegen, haben sich neben das Auto gesetzt. Die eine so schräg vor mir hat dann erstmal in Ruhe eine geraucht. Und dann habe ich auf mein Navi geguckt, keine Meldung. Habe Radio angemacht, es gab keine Meldung, warum? Und dann habe ich, wie das manchmal so ist, habe ich auf mein Lenkrad gehauen und habe nur geschrien, oh Jesus, mach jetzt was hier. Und auf einmal steigt die frei vor mir ein, die Autos bewegen sich langsam und der Stau löst sich auf. Es war nichts, es war hinterher nichts mehr zu sehen, warum dieser Stau war. Und ich bin ins Büro gekommen, Freude strahlen, habe meinen Kollegen voll geblubbert, irgendwie über Sachen erzählt, die ich so in meinem Leben erlebt habe. Der konnte da gar nichts mit anfangen, weil er ja nicht gläubig ist. Und ich war so begeistert davon, ich habe echt Tränen gelacht hinterher. Und ich kam mir vor wie Mose, als er da stand und das Meer geteilt hat. Das war echt geil. Ja, das...